Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, bei euch zu sein hier in Ulm. Mein Name ist Sigrad Pfeifle und ich habe heute gestaunt. Ich war hier und Gerhard hat auch gestaunt, dass ich heute hier bin. Ich habe gesagt, ich kann auch heute gut zuhören, aber er hat doch bestanden darauf, dass ich heute predige. Also dann mache ich das auch. Noch vielleicht ein paar Sätze, was ich so erlebe als Missionar und Gemeindegründer und auch Ältester einer Gemeinde. Ja, unser großer Auftrag ist ja, Jesus Christus dieser Welt zu bringen, ihn groß zu machen in dieser Welt, das Evangelium weiterzusagen. Und vor einer Woche habe ich ein schönes Erlebnis, das möchte ich mit euch teilen. Da hatte ein Ehepaar aus dem Bodensee Graum 60-jähriges Geburtstag gefeiert. Und ich werde manchmal zu so ganz besonderen Diensten eingeladen. Ich sollte da die Rede halten bei diesem Geburtstag. Und die haben einen interessanten Einfall gehabt. Die haben ihr Geburtstag in einem Freilichtmuseum gemacht. Neuhausen ob Eck, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und in diesem Freilichtmuseum gibt es eine alte Kirche, die ja irgendwo abgebaut wurde und wieder aufgebaut wurde. Und diese Geburtstagsfeier begann in dieser Kirche und ich durfte da predigen. Ich glaube, diese Kirche war noch nie so voll, waren über 100 Leute da. Und ich durfte das Evangelium weiter sagen. Und die haben alle Verwandte eingeladen und haben gesagt, Sigrad, sag mal richtig das Evangelium, ja? Das ist wichtig. Und das sind so schöne Dienste, ja? Und auch Anregungen, ja? Also wenn du deinen Geburtstag feierst, lad mal deine Kollegen ein, ja? Und den Gerhard hier und er predigt dann. Das wäre doch toll, oder? Ja, das sind so Erlebnisse, wie man das Evangelium weitergibt und die Möglichkeiten. Und wir erleben auch, wie Gott wirklich Menschen verändert und an Menschen wirkt. Ich habe heute ein Thema, das ich euch weitergeben möchte. Und das habe ich so genannt. Wunschlos glücklich, ist das möglich? Kann man wunschlos glücklich sein? Wir leben in einer Welt, wo alle wirklich glücklich sein wollen. Und das ist ja auch schön, um glücklich zu sein. Gott will ja auch, dass du glücklich bist. Das ist ja nicht so, dass Gott da oben sitzt und denkt, wie kann ich jetzt ihm das Leben vermiesen? Oder so. Sondern Gott möchte uns glücklich machen. Und ich habe mal eine Statistik gelesen, wo wohl die glücklichsten Menschen hier in Deutschland leben. Was denkt ihr? Baden-Württemberg? Bayern? Ihr seid ja hier. Ne? Also es wurden 30.000 Menschen befragt und man hat festgestellt, dass die glücklichsten Menschen in Deutschland in Schleswig-Holstein wohnen. Zwischen diesen zwei Meeren da ist es schön da oben. Die sind die glücklichsten. Viele Leute meinen, dass man glücklich ist, wenn man viel besitzt. Wenn man ein Häusle hat, ein schönes Autole und so weiter. Dann ist man glücklich. Viel Geld auf dem Konto, dann ist man glücklich. Aber man hat festgestellt, dass äußere Umstände, Reichtum und Glück nicht unbedingt zusammenhängen. Es ist möglich, aber es passt nicht immer. Es gibt Menschen, die arm sind und glücklich sind. Und es gibt Menschen, die unendlich reich sind und total unglücklich. Und deshalb ist mein Thema heute, wie kann man zum Glück finden? Und ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen von einer Frau, die eigentlich hätte glücklich sein können. Diese Frau hatte viele Dinge, über die du vielleicht träumen würdest. Sie hatte ein Privatflugzeug, eine prachtvolle Villa bei Paris, einige Luxuswagen, Porsche, Maybach und so weiter. Sie hatte sogar ein Haustier, das war ein schwarzer Panda. Interessant. Und als sie dann geheiratet hatte, mit ihrem ersten Ehemann, dem Baron von Thyssen, hat er ihr zur Hochzeit ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Das hätte ich auch gerne meiner Frau gemacht. Eine Insel im Karibischen Meer. Und die Ehe, ich weiß nicht, dauerte vielleicht ein halbes Jahr und wurde geschieden. Und sie bekam eine Abfindung von ca. 10 Millionen Euro. Und dann hatte sie nochmal geheiratet, einen Prinz Sadruddin Khan, den Enkel von Onkel Aga Khans, auch ein sehr reicher Mann. Die Ehe dauerte auch circa 3 Jahre, sie wurde geschieden. Und dann lebte sie so als eine junge Frau in einem Vorort von Paris, unheimlich reich. Und man fand sie dann 35-jährig tot in ihrer Villa. Sie hat Selbstmord begangen. So viel haben, so reich sein und trotzdem unglücklich sein. Sie hätte es sein können, glücklich zu sein. Und trotzdem gibt es viele Menschen heute bei uns, auch in Deutschland, die spielen Lotto, die spielen Toto und wer weiß der Kuckuck was, ja, und verspielen dann Haufen Geld und denken, wenn sie diese Millionen gewinnen, werden sie glücklich. Ich sage immer, Lotto spielen ist die Steuer für Dumme. Also muss man wirklich beklopft sein, um Lotto zu spielen. Ehrlich gesagt, spend es lieber in die Mission. Das ist hart Ewigkeitswert. Kann man ohne Geld glücklich werden? Kann man trotz unerfüllter Wünsche glücklich sein? Kann man in Schwierigkeiten glücklich sein? Und darüber möchte ich mit euch heute sprechen und ich möchte einen Text lesen aus dem 2. Könige Buch. Das nehme ich dann zur Grundlage. 2. Könige Kapitel 4, ab Vers 8 bis 17. 2. Könige 4, 8 bis 17. Und es geschah eines Tages, dass Elias nach Shunem ging, und dort wohnte eine vornehme Frau, und die nötigte ihn, bei ihr zu essen. Und so oft er nun vorbeikam, konnte er dort einkehren und bei ihr essen. Und sie sprach zu ihrem Mann: Siehe doch, ich erkenne, dass dies ein heiliger Mann ist, Gottes, der immer bei uns vorbeikommt. Lass uns doch ein kleines gemauertes Obergemach einrichten, für ihn ein Bett sowie ein Tisch, Stuhl und Leuchter hineinstellen, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt. Und es geschah nun eines Tages, da er dort hineinkam, und er kehrte in das Obergemach ein und legte sich darin hin. Und er sprach zu seinem Burschen Gehasi: Rufe doch diese Schunamitin. Da rief er sie, und sie trat vor ihn. Und er sprach zu ihm: Sage ihr doch, siehe, du hast unseretwegen so viel Sorge gehabt. Was kann ich für dich tun? Hast du etwas, weswegen ich mit dem König oder dem Heerführer für dich reden sollte? Und sie sprach: Ich wohne ja inmitten meinem Volk. Und er sprach: Was könnte man für sie tun? Und Gehasi sprach: Ach, sie hat keinen Sohn, und ihr Mann ist alt. Und er sagte: Er rufe sie. Und als sie rief, trat sie unter die Tür. Und er sprach: Um dieselbe Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn ans Herz drücken. Und sie sprach: Ach nein, mein Herr, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Aber die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit im nächsten Jahr, so wie Elisa es verheißen hatte. Mein erster Gedanke ist, wir haben alle Wünsche. Gibt es hier jemanden, der keinen Wunsch hat? So, persönlichen Wunsch. Oder gibt es schon jemanden hier, der wunschlos glücklich ist? Ich hoffe, vielleicht, ne? Also wir alle haben Wünsche. Ich habe auch Wünsche. Und wenn man alt ist, hat man auch Wünsche. Wenn man jung ist, hat man noch mehr Wünsche. Und wir müssen leben auch mit unerfüllten Wünschen in dieser Welt, auch als Christen. Aber wir wollen doch glücklich sein. Und was ist denn das Geheimnis eines glücklichen Lebens? Oder wie kann man wirklich wunschlos glücklich werden, so wie ich diese Frau zum Beispiel, die bezeichne ich als eine Frau, die wirklich glücklich war. Ja, sogar wo sie vor Elisa steht, der Mann Gottes, der 16 Wunder getan hat in der Bibel, ne? Das ist schon was Großartiges. Und du hast einen Wunsch frei. Und sie sagt: Ich habe keinen Wunsch. Sie war wunschlos glücklich. Aber diese Frau war nicht immer wunschlos glücklich. Und der erste Gedanke hier darunter: Die Frau von Shunem wünschte sich ein Kind. Wir lesen hier in Vers 14. Und er sprach Gehasi: Was können wir für sie tun? Und Gehasi sprach: Ach, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Unser Text zeigt hier eine Familie, die durch eine Zerreißprobe ging. War nicht einfach. Das war in der Wirkungszeit des Propheten Elisa, und der Name der Frau und der Name des Mannes wird hier gar nicht erwähnt. Aber im Laufe des Textes sehen wir, dass dieses Ehepaar, das mit diesem Problem lebte, auch mit diesem Problem fertig werden musste. Und das war damals nicht einfach in dieser Zeit. Damals wünschte man sich Kinder. Wir leben ja heute in einer Zeit, wo Ehepaare sich schon keine Kinder mehr wünschen. Ja, wir wollen ja was erleben, ja. Wozu Kinder, ja, die stören ja. Aber damals waren Kinder überhaupt die Sicherung des Altertums, ja, wenn man alt wird. Also ohne Kinder, das war schon schlimm. Und sie konnten keine Kinder kriegen. Und es ist nicht leicht damit fertig werden. Es ist nicht leicht damit zu leben. Ich habe mal eine Statistik gelesen, dass in Deutschland ca. 10% der Ehepaare keine Kinder bekommen können. Und das ist eine Herausforderung für eine Ehe. Also wenn man Kinder bekommt, ist okay. Manche haben da zu viel vielleicht, ja, und leiden darunter. Aber ich denke, schwerer leidet man noch darunter, wenn man Kinder möchte, sich das wünscht und keine hat. Aber ich lese hier kein Versinken in Selbstmitleid, kein sich selbst bemitleiden und jammern, keine bittere Vorwürfe gegen Gott. Was war das Geheimnis ihres Lebens? Und da finde ich einige Dinge heraus, wenn wir so in den Text hineinschauen. Erstens, sie übte Gastfreundschaft. Wow, das ist eine interessante Sache. Und wir lesen hier Verse 8 bis 10. Und es begab sich eines Tages, dass Elisa nach Sunem ging. Dort wohnte eine vornehme Frau, die nötigte ihn, bei ihr zu essen. Und so oft er nur da selbst durchzog, kehrte er dort ein, um zu essen. Und sie sprach zu ihrem Mann: Siehe doch, ich merke, dass dies ein heiliger Mann Gottes ist, der stets bei uns vorbeikommt. Lass uns doch eine kleine Dachstube herrichten, ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und Leuchter hineinstellen, damit, wenn er zu uns kommt, er sich darin verfüge oder ausruhen kann. Diese Frau öffnete ihr Haus für die Diener Gottes. Also das finde ich schon was Gutes, wer sowas macht. Sie hatte es nicht nur für sich benutzt, sondern öffnete es auch für Fremde. Elisa gehörte nicht zu ihrem Volk. Und trotzdem lud sie ihn ein, er durfte bei ihr zu Hause sein. Jesus hat einmal gesagt: Was ihr einem dieser meinen Geringsten tut, das habt ihr mir getan. Also Gastfreundschaft Kindern Gottes zu erweisen, ist ein besonderes Vorrecht. Also wir sind ja Gemeindegründer als Familie und wir haben so viele Leute bei uns im Haus gehabt. Unsere Kinder mussten immer wieder aus ihren Zimmern ausziehen. Aber da war immer so ein Durchlauf von verschiedenen Dienern Gottes. Also ich kann jetzt Namen nennen, aber das war ein Reichtum, eine Bereicherung für unsere Familie. Das hat auch bringt auch Segen mit sich. Und liebe Geschwister, sollen uns auch ein Stück weit motivieren im Umgang miteinander, dass wir einander Liebe erweisen, einander einladen, dass wir nicht unsere Häuser nur für uns selbst nutzen, sondern es auch mit anderen teilen, den Segen, den Gott uns schenkt. Aber wisst ihr, was noch geschieht, wenn wir das tun, wenn wir Gastfreundschaft üben? Dann vergessen wir unser Leid und Gott schenkt uns inneren reichen Frieden. Das ist oft so, wenn du dich um dich selbst drehst, um dein Ding, um dein Leid und so, ja? Und dann kannst du auch nicht anderen dienen. Aber wenn du anfängst, anderen zu dienen, vergisst du dieses Leid und dienst anderen und Gott segnet dich. Und noch etwas fällt mir hier auf. Sie ließen sich auch von ihrer Gastfreundschaft nicht von finanziellen Investitionen abhalten. Ja, sie haben ja ein Stück weit ein Zimmer ausgebaut oben, ja? Das hat etwas gekostet. Und sie haben gesagt, das ist uns wert. Wisst ihr, liebe Geschwister, das ist eine schlechte Sache, wenn du Gäste einlädst. Ja? Also wir sind mal eingeladen worden, so als Familie. Wir haben 3 Kinder und mein Sohn war gerade so in der Pubertät. Ja, und da hat dann die Frau die Schnitzel hingestellt, ne, auf den Tisch. Die hat sich gleich 2 geschnappt, ne, so, und weggeputzt. Und ich habe gesagt, René, die laden uns nie wieder ein, wenn du so weitermachst. Halt dich zurück mit den Schnitzel. Wenn du jemanden einlädst und dann dich hinsetzt und rechnest, oh, das war eine teure Geschichte, dann lass es bleiben. Gastfreundschaft rechnet nicht. Weißt du, und wenn du auch dann sagst, oh, ich lade jemanden ein und der lädt mich vielleicht dann ein. Es könnte passieren, dass er dich einlädt, aber es könnte auch passieren, dass er dich nicht einlädt. Geht nicht immer auf. Aber die Bibel sagt, gibt uns noch einen besseren Tipp. Sie sagt, lade die ein, die dich nicht einladen können. Lade die ein, die das nicht können. Und diene so Gott. Und die Bibel sagt an einer Stelle, seid gastfrei ohne Murren. Weißt du, wie du das machen kannst, dass du gastfrei sein kannst ohne Murren? Ich erzähle dir mal eine kleine Geschichte. Ich war mal in Russland, also beziehungsweise in Lettland. Wir hatten da einen Lebensmitteltransport hingemacht, als so der eiserne Vorhang fiel. Und ich wurde mal zu einer Familie eingeladen zur Übernachtung. Wir sind da 2 Tage gewesen, sind dann wieder nach Deutschland zurück. Und das war mir sowas von oberpeinlich. Ne? Die haben mich in ihr Schlafzimmer einquartiert und selber sind sie aus dem Schlafzimmer des Ehepaars rausgezogen. Und ich wollte nicht da rein. Ich weiß, ich kann im Flur schlafen oder irgendwo in der Küche. Ich will nicht in euer Schlafzimmer. Und die schoben mich in das Schlafzimmer rein. Mann, war es mir peinlich, ehrlich gesagt. Und dann habe ich, die nächste Übernachtung war bei meinem Freund. Der hatte 8 Kinder. Und er hat gesagt, weißt du, Sigurd, leg dich doch mal einer irgendwo dazwischen. Mann, war das herrlich. Da gehe ich wieder hin, habe ich gesagt. Ja, also wenn man sich Umstände macht, richte kein 4-Sterne-Hotel ein für die Gäste. Schau mal, was hier diese Frau tut. Ein Tisch, ein Stuhl, ein Leuchter, ein Bett, es reicht. Je einfacher es ist, desto gerne und lieber kommen die Menschen. Und dann bist du auch gastfrei ohne Murren. Aber wenn du versuchst, wer weiß was, so ein 5-Gänge-Menü zu machen, wenn Gäste kommen und dann ist die Frau dann die halbe Woche tot, ja, oder so, Ey, das ist nicht das, was Gott will. Bleib einfach, übe Gastfreundschaft. Und das gibt wirklich, das macht glücklich. Gott schenkt dazu Segen. Das Zweite, was mir bei dieser Frau auffällt, sie war mit allem zufrieden. Wir lesen hier, als Elisa ihr diese Frage stellt, was kann ich für dich tun? Möchtest du so eine Fürsprache beim Feldhauptmann oder beim König? Da sagt sie, also die Schlachterbibel hier, die 2000, die übersetzt das hier so. Ich lebe friedlich unter den Bürgern Israels, sodass ich keine Fürsprache benötige. Also ich gehe mal ein Stückchen weiter. Ich sage es mal so. Sie sagte, du Elisa, ich bin wunschlos glücklich. Ich bin mit allen in Frieden. Mir geht's gut. Ich brauche keine Fürsprache. Ich brauche nicht etwas Besonderes. Es reicht das, was ich habe. Sie war irgendwo zufrieden mit dem, was sie hatte. Eine kleine Geschichte, die euch das vielleicht versinnbildlich soll. Ich las mal von einem Mann, der ein Landhaus mietete, mit einem großen, luftigen Keller. Das war richtig schön. Und in dieses Haus, an diesem Haus zog ein schöner Fluss vorbei. Große, schattige Bäume spendeten Schatten. Und hier wohnte der Mann und erfreute sich vieler Vorzüge. Er hielt im Keller ein paar Hühner und so ging es ihm richtig gut. Und eines Tages trat dieser Fluss über die Ufer und überschwemmte sein Haus, überschwemmte den Keller und alle Hühner ertranken in seinem Keller. Und dann war der Mann fertig mit der ganzen Welt und vergaß 5 Freudenjahre, die Gott ihm geschenkt hat, weil ein paar Hühner ertrunken sind. Der war total entmutigt. Und schaut mal, so geht es doch manchmal in unserem Leben. Gott schenkt uns viele Vorzüge, viele gute Dinge. Und dann passiert irgendetwas. Du fährst rückwärts und hast einen Pfosten übersehen. Und dann bist du todunglücklich und vergisst alles, was Gott dir Gutes getan hat, nur weil dein Kärrerchen ein bisschen kaputt ist. So passiert es manchmal in unserem Leben. Warst du auch in der letzten Zeit mal irgendwie durch Umstände enttäuscht? Hast du die Segnungen der Vergangenheit vergessen? Gott weiß, was er in deinem Leben tut. Und Gott weiß, was er in dein Leben hineinlässt. Und Gott möchte, dass du nicht aus dem Häuschen bist, wenn ein paar Hühner ertrunken sind. Sei einfach ein zufriedener Mensch. Ein Freund dieses Mannes, der ein Optimist war, sagte ihm, sei doch nicht traurig, das nächste Mal züchtest du mal ein paar Enten in deinem Keller. Die können schwimmen bis zur Decke. Ja, ja, kein Problem. Die Tsunamitin war zufrieden. Sie war mit allem zufrieden, was sie hatte. Und als Elisa fragte, was soll ich dir tun, sagte, ich bin zufrieden, Elisa. Und ich möchte auch nicht mit den oberen 10.000 irgendwie Gemeinschaft haben. Mir reichen die Leute, mit denen ich wohne. Weißt du, es gibt so oft die Leute, die sehnen sich immer nach den oberen 10.000 oder so. Die sagt, nein, ich bin zufrieden mit den Leuten in meiner Nachbarschaft. Ich habe kein erstrebenswertes Ziel, mit irgendwelchen Ministern zu tun zu haben. Können wir das auch sagen? Haben wir keine Wünsche und sind wir mit allem zufrieden? Bist du zufrieden mit deinem Leben, so wie es jetzt läuft? Mit deinem Los? Bist du zufrieden mit deinem Arbeitsplatz? Egal wie es läuft, ob du jetzt unterfordert bist oder wie es auch ist. Bist du zufrieden mit deiner Frau? Mit deinem Mann? Ja, das sind alles so Dinge. Wir beten, ja, Gott schenkt mir eine Frau, Gott schenkt mir einen Mann, ja. Und dann bist du zufrieden damit. Gott hat es dir geschenkt. Bist du zufrieden mit den Wegen, die Gott dich führt, auch wenn es Probleme und Schwierigkeiten gibt? An dieser Stelle habe ich oft Bedenken, liebe Geschwister, dass wir so zufrieden sind. Ich nehme mich damit rein. Wir haben nicht immer Ja und Amen zu Gottes Wegen, die er uns führt. Vielleicht hat uns irgendwas in der Vergangenheit angekratzt. Ja? Irgendjemand hat uns beleidigt. Und da kommen wir nicht drüber weg. Und wir hängen wie so eine kaputte Schallplatte immer an diese Stelle. Das ist nicht richtig. Wir haben doch so einen großen Gott. Wir haben so viele Lieder gesungen, wie groß unser Vater im Himmel ist, wie wunderbar unser Herr Jesus Christus ist. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Dieser Vers steht in der Bibel. Also wenn du sagst, nee, ich bin nicht zufrieden, dann musst du alles durchstreichen. Aber hier steht, alle Dinge dienen zum Besten. Wir wollen uns ein Beispiel von dieser Frau nehmen. Sie hatte keine Klagen, hegte keine Bitterkeit. Sie war mit allem zufrieden, wunschlos glücklich. Also ich habe 2 Dinge entdeckt. Sie war gastfrei, sie war zufrieden. Ich habe noch ein drittes entdeckt. Und ich versuche das so zu formulieren. Sie hat den Wunsch ihres Herzens auf Gottes Altar gelegt. Ich habe ja gesagt, sie war nicht immer so glücklich. Diese Kinderlosigkeit machte ihr zu schaffen. Aber irgendwann mal kam sie an einen Punkt, wo sie gesagt hat, Vater im Himmel, ich lege dir diesen Wunsch auf dein Altar, in deine Hände hinein. Es ist mein größter Herzenswunsch, dieses Kind zu haben, aber dein Wille geschehe. Und dann nach vielem Ringen und Kämpfen hatte die Frau Folgendes getan. Sie hat einfach das Gott abgegeben und seitdem war sie wunschlos glücklich. Sie konnte sich anderen Menschen widmen, sie konnte Gastfreundschaft üben. Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir alle haben unsere Wünsche und geheime Sehnsüchte. Jeder von uns, der hier sitzt, ich auch. Und wir werden nur dann glücklich und frei und zufrieden, sodass wir anderen dienen können und Gott uns segnen kann, wenn wir diesen Schluss mal treffen, es auf Gottes Altar hinzulegen. Wisst ihr, ich sage mal in meinem Leben, ich hatte auch einen Wunsch gehabt und ich habe viele Jahre darum gebetet, dass Gott mir den erfüllt. Das war ein geistlicher Wunsch. Es war was Gutes. Es war was, was Gott auch in seinem Wort uns sagt. Und ich habe mich gewundert, warum Gott mir das versagt. Ich kämpfte und irgendwann mal, und ich muss dann irgendwas machen, ne? Da habe ich einen Zettel genommen, habe es draufgeschrieben und habe den Zettel auf meinem Grill verbrannt. Und damit war ich ruhig, habe es Gott abgegeben und es belastete mich nicht mehr. Und ich war frei davon. Und Jahre später hat Gott den Wunsch erfüllt und ich habe mich auch gesträubt wie diese Frau. Ich habe gesagt, ach Herr, das ist jetzt schon, muss das jetzt sein? Und Gott hat gesagt, ja, jetzt muss es sein. Und jetzt hat er mir den Wunsch erfüllt. Seht ihr, und das meine ich mit dem, sie hat den Wunsch ihres Herzens auf Gottes Altar gelegt. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt und einem Gott gläubig wird, muss er sein Leben vor Gott hinlegen und sagen, jetzt gehört es dir. Das ist gläubig werden. Mein Leben gehört jetzt Gott. Und während du gläubig bist, das nennt die Bibel Heiligung, heißt es, Herr Jesus, hier ist mein Wunsch, dir gehört auch mein Wunsch. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Das ist, wenn du gläubig bist. Das ist Heiligung. Und das ist das, was Gott einfach von uns erwartet auch. Und liebe Geschwister, das ist ein roter Faden, der durch die ganze Bibel geht. Oft denken wir, wenn wir Gott unsere Wünsche hinlegen, dann werden wir unglücklicher und nicht glücklicher. Dann passiert was Schlimmes, wenn wir Gott unsere Wünsche geben. Ich habe mal einen jungen Mann bei mir in der Gemeinde gehabt, der hat Abitur gemacht. Und dann hat er gesagt, ich habe mich angemeldet, ich werde jetzt Automechaniker. Dann habe ich gesagt, warum willst du Automechaniker werden? Warum hast du dann Abitur gemacht? Dann hat er gesagt, Gott will sowieso nicht, dass ich studiere. Er sagt, woher weißt du das? Ja, er hatte so ein minderwertiges Verständnis von Gott, dass er dachte, ja, Gott will ihn drücken, dass er Automechaniker wird. Er hat überhaupt keine Gabe gehabt, praktisch zu sein. Ich glaube, der wusste nicht, wo der Motor liegt im Auto. Ja? Aber ein falsches Verständnis von Gott. Gott möchte, dass du glücklich wirst, nicht, dass du unglücklich wirst. Und als die Frau ihren Wunsch Gott hinlegte, still geworden war, zur Ruhe gekommen war und anfing, Gott zu dienen mit dem, was sie hatte, bekam sie den Sohn. Seht ihr? Und schaut mal, jetzt gehen wir mal durch die Bibel. Abraham wollte einen Sohn haben. Ich weiß nicht, viele Jahre vergingen, über 20 Jahre, bekam er keinen Sohn. Gott hat ihn verheißen. Dann endlich bekam er diesen ersehnten Isaak. Und er hängte sich mit seinem ganzen Herzen an diesen Sohn. Und dann hat Gott gesagt, leg ihn auf den Altar. Und er ging schweren Herzens auf den Berg Moria, legte seinen Sohn auf den Altar. Und dann sagte Gott, stopp, hier hast du ihn wieder. So macht es Gott. Er löst uns auch vor Dingen, die uns von ihm trennen und bindet uns näher an sich. Und das ist das wirkliche Glück im Leben, wenn Gott dein Ein und Alles ist und du nicht an Dinge dieser Welt gebunden bist. Und wenn du dann sagen kannst, mein Herz gehört Gott allein. Oder Josef, schau dir mal an, Josef, verkauft von den eigenen Brüdern, war gar nicht schuldig, kam ins Gefängnis. Sitzt im Gefängnis, ich habe mal ausgerechnet, das war bestimmt 10 Jahre, dass er im Gefängnis war, so ungefähr. 10 Jahre im Gefängnis, wo du gar nicht schuldig bist. Und dann wünschst du dir nichts anderes, als rauszukommen aus dem Gefängnis. Und dann gibt es so eine Gelegenheit, da ist der Mundschenk und dieser Bäcker. Ne? Und der Mundschenk kommt frei und Josef sagt ihm, kannst du mal beim König vorsprechen, dass ich freikomme. Und wieder vergehen 2 Jahre und wieder erfüllt sich der Wunsch nicht. Und irgendwann mal, kann ich mir vorstellen, Josef war ganz zerknirscht. Und dann sagt er folgendes: Herr Jesus oder Vater im Himmel, ich lege dir meinen Wunsch, freizukommen, hin. Und wenn ich hier im Gefängnis mein Leben lang bleibe, wenn nur du bei mir bist, dann bin ich bereit. Dann kam er frei und wurde der zweite Mann in Ägypten. Gott hat ihn rausgeführt. Mose wollte Israel helfen. Er hat gedacht, er hat das Zeug dazu, er hat studiert. Er ist weise, er führt das Volk raus aus Ägypten. Und dann stellt ihn Gott auf so ein Abgleis. 40 Jahre Schafe hüten. Und da verging ein Jahr mit diesen blöden Viechern. Er sagt, ich habe doch was Besseres verdient, als hier Schafe zu hüten. Dann 2 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre. Hat er gedacht, oh, jetzt ist es schon vorbei. Und dann sagt Gott, so, jetzt geht's los. Wahrscheinlich hat er da schon gesagt, Herr, ich bin bereit, mein Leben lang die Schafe zu hüten. Ich gebe dir das alles ab. Und dann sagt Gott, jetzt geht's los. Der nächste, David, wollte dem Herrn ein Haus bauen. Er hat einen sehnsüchtigen Wunsch gehabt, Gott diesen Tempel zu bauen. Und Gott sagt nein. Und hat gesagt, dein Wunsch genügt, David. Ich nehme das an, als hättest du es gemacht. Aber du darfst das Material beischaffen. Und er war froh und dankbar. Er hat Gott das hingelegt und er war glücklich. Gott sagte zu David, du hast wohlgetan, dass du es in deinem Herzen war. Nur, liebe Geschwister, es ist nicht immer so, dass Gott das akzeptiert, was in deinem Herzen ist. Wenn es natürlich auf deine Versäumnisse und deine Trägheit zurückzuführen ist, dann gilt es nicht. Ja? Aber wenn Gott sagt, du kannst es nicht wie bei David, aber der Wunsch ist schon da, dann rechnet es Gott dir an. Haben wir diese Lektion verstanden aus der Schrift? Das Wort des Gottes. Gott kann Menschen gebrauchen, die ein uneingeschränktes Ja zu den Wegen und Führungen Gottes haben. Die innerlich einen Frieden haben und alle ihre Wünsche und Sehnsüchte Gott hinlegen. Die kann er gebrauchen. Lassen uns noch ein zweites mit euch betrachten. Gott kann unsere Wünsche erfüllen, wenn wir sie in seine Hände legen. Schaut mal bei der Tsunamitin. Sie erwartete das gar nicht, dass sie einen Sohn bekommt. Aber Gott hat das geschenkt. Er hat ihren Wunsch erfüllt. Und wir lesen in 2. Könige 4, Vers 16. Und Gott sprach, und Elisa sprach, um diese bestimmte Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn herzen. Also es ist schon ergreifend, wie Gott im Leben von Menschen wirkt. Und oft stehen wir Gott selbst in Wege, indem wir noch zu sehr auf uns selbst vertrauen und auch auf unsere Beziehungen vertrauen, statt uns auf Gott hinzuwerfen und sagen, Herr Jesus, du kannst doch alles in meinem Leben. Gott kann und will, dass wir glücklich sind und werden. Aber richtig glücklich können wir nur dann werden, wenn wir Gott willentlos ergeben sind. Wenn Gott wirklich die Nummer eins in deinem Leben ist. Leider ist es so, liebe Geschwister, dass ich den Eindruck habe, dass bei vielen die größte Schwierigkeit darin liegt, dass sie in einer ständigen Auflehnung gegen Gottes Wege sind. Man lehnt sich auf gegen die Ehe. Ja, man hat gedacht, naja, ich heirate diesen Mann und dann werde ich schon irgendwie verändern, ja, im Laufe der Ehe. Aber weißt du, heiraten ist so eine Sache. Du heiratest eine Frau, du heiratest einen Mann, da gibt es höchstens eine Mikroveränderung, aber das ist auch alles. So Mikroevolution. Du heiratest einen fertigen Menschen. Du musst es lernen. Ich habe eine Frau geheiratet, die war immer unpünktlich, ja. Und ich war immer meistens Viertelstunde früher da. So, jetzt haben wir schon unseren Konflikt gehabt. Ich stehe schon mit der Schlüssel, ne? Und sie sucht noch ihre Schuhe. Ne? Das war Konfliktpotenzial. Und irgendwann mal haben wir gelernt, aufeinander einzugehen. Jetzt kommen wir beide pünktlich. Ich komme nicht früher und sie kommt pünktlich. Haben wir schon was geschafft. Aber dieses ständige Auflehnen gegen den Charakter des Ehepartners, dieses Kämpfen, dieses Unzufriedensein, das raubt uns den Frieden und es raubt uns auch die Kraft. Zum Beispiel, das kann der Arbeitsplatz sein, dass man immer denkt, ja, ich bin unterfordert. Ich könnte was Besseres oder so. Und dass man mit einem gedrückten Gemüt ständig zum Arbeiten geht. Oder das kann auch der Wohnort sein, die Wohnsituation. Wir wollen es nicht annehmen, wie es ist. Wir wollen uns nicht fügen. Wir kämpfen mit aller Kraft gegen die momentanen Verhältnisse, um schnellstmöglich rauszukommen, statt dass wir es Gott hinlegen und sagen, Herr, so wie du willst, dein Wille geschehe. Kommt dir das bekannt vor in deinem Leben? Mir schon. Ich kenne das. Wir haben am Anfang unserer Predigt von einer reichen Dame gehört, die trotz vielem, was sie besaß, nicht glücklich war. Sie hätte es aber sein können, aber ihr fehlte das Entscheidende. Sie lebte ohne Gott. Sie hatte Jesus nicht. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und Schaden nimmt an seiner Seele, sagt Jesus. Das macht dich glücklich, wenn du vieles hast. Wenn unsere Beziehung mit Gott nicht in Ordnung ist, dann werden wir nie glücklich sein. Denn das Glücklichsein kommt nicht von außen, es kommt vom Herzen, es kommt von Gott allein. Der kann unsere Wünsche und Sehnsüchte stillen und erfüllen. Er allein. Er kennt uns am besten. Und weißt du, unsere Beziehung zu Gott ist durch Sünde zerstört. Die ist kaputt. Wir können nicht mit Gott so kommunizieren, wie wir wollen. Seit Adam und Eva ist da eine Mauer da. Und darum ist Jesus Christus auf diese Erde gekommen, um dieses Sündenproblem zu lösen. Und er führte ein vorbildliches und sündloses Leben und starb am Kreuz nicht für seine Schuld, sondern für deine und für meine Schuld. Er ordnete sich völlig dem Willen des Vaters unter, trug unsere Sünden ans Kreuz, ist gestorben, begraben worden und am dritten Tag auferstanden. Und nicht nur das, er stellt unsere Beziehung mit Gott wieder her und gibt uns ein ewiges, unvergängliches Leben. Das ist ein unbeschreibliches Glück. Und wenn wir jetzt mit unserer Schuld zu Gott kommen, unser Leben ihm hinlegen und für ihn leben, können wir glücklich sein. Und wisst ihr, liebe Geschwister, ich habe mal von Spurgeon ein schönes Bild gelesen. Viele Menschen kapieren das irgendwie nicht, aber manchmal braucht man so Bilder aus dem Leben, dass man das ein bisschen klarer macht. Er erzählte mal von einem Gerüst, das 3 Etagen hat, vor einem Haus, das renoviert wird. Oder beziehungsweise oben nochmal eine Etage aufgesetzt wird und gearbeitet wird. Und da wurden Steine gereicht vom Boden auf die erste Etage, von der ersten Etage auf die zweite, von der zweiten auf die dritte und dann wurde gemauert. Jetzt stellt euch mal vor, in der mittleren Etage steht jemand, der tut alle Steine lagern, nicht weitergeben, nach oben. Irgendwann mal bricht alles unter der Last zusammen. Seht ihr, so ist unser Leben. Wenn wir nicht weiter abgeben, wenn wir nicht das an Gott weiter delegieren, wenn wir unsere Probleme nicht an ihn abgeben, dann bricht irgendwann mal die Last in unserem Leben zusammen. Das sind die psychischen Krankheiten und alles diese Nöte, die wir haben, da liegt es dran. Wir müssen an Gott alles abgeben. Wir müssen unsere Schuld an Gott abgeben. Paulus hat es in 2. Korinther 5, Vers 15 so gesagt, und er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist der Weg dazu. Lebe für Jesus. Gib ab. Noch ein dritter Gedanke. Wer seine Wünsche und Willen in Gottes Hände legt, wird glücklich und zufrieden. Gottes Prinzip heißt, wir werden erst glücklich und zufrieden, wenn wir alle unsere Wünsche Gott hinlegen. Das ist Gottes Prinzip. Wie kann ich das machen? Nun denkst du vielleicht, ja, das ist einfach. Ich gehe einfach jetzt zu Gott hin, spreche ein Gebet, ich lege dir alles hin, Herr, und dann bekomme ich meinen Wunsch erfüllt. Na, weißt du, Gott, bei Gott kannst du kein Theater spielen. Der sieht in dein Herz hinein. Der sieht ganz genau, was drin ist. Da kannst du ihn nicht täuschen. Wir können so schön unseren Stolz und Egoismus geistlich verpacken. Der Herr kennt uns. Und wisst ihr, was Glaube ist? Glaube ist rückhaltloses Vertrauen zu Gott. Rückhaltlos vertraust du Gott in deinem Leben. Gottes kostbare Verheißungen erfahren wir, wenn wir ihm so vertrauen. Das ist Glaube. Wenn du sagst, Herr, ich bin bereit, mit dir zu leben, dir zu dienen, auch wenn ich keine Kinder bekomme. Ich bin es bereit. Du bist alles und eins für mich. Herr, ich bin es bereit, auch ledig zu bleiben, wenn du mir keinen Mann, keine Frau schenkst. Wenn du das so willst, ich bin bereit. Ich bin bereit, nur dass du in meinem Leben bist und dass ich mit dir leben darf. Seht ihr, das ist rückhaltloses Vertrauen. Und dann in Gottes Hände auch alles zu legen. Und dann wird Gott in unser Leben übernatürlich eingreifen. Ich habe den Zettel damals verbrannt. Ich habe gedacht, ich habe es abgegeben, das Ding ist abgeschlossen. Und Gott handelt 10 Jahre danach und erfüllt diesen Wunsch. Und ich war von den Socken. Ich war platt, ehrlich gesagt. Und ich wollte es eigentlich gar nicht mehr. Aber Gott hat gesagt, jetzt ist es dran. Und heute lebe ich das. Weißt du, das ist so. Geistliche Dinge muss man erleben. Man kann viel studieren. Man kann einen Kopf voll haben mit Bibelversen und alles. Aber das muss ins Leben. Das Wort Gottes muss gelebt werden. Du musst es umsetzen in dein Leben. Und weißt du, wenn du mal deine Krücken und Stützen deines gesunden Menschenverstandes mal weggetan hast und dich auf Gottes Wort verlassen hast, dann erfährst du Wunder, wie Gott führt. Und das habe ich in meinem Leben oft erlebt. Und jemand hat das mal so aufgedrückt: Wenn du einmal auf dem Wasser gegangen bist, willst du nicht mehr im Boot fahren. Dann hast du Glaube erlebt. Und das wünsche ich dir in deinem Leben. Lass mich noch ein letztes betrachten. Wir sind glücklich und frei, trotz Schwierigkeiten, wenn Gott für alle unsere Bedürfnisse sorgt. Was ist doch das für ein Vorrecht, liebe Geschwister, wenn wir Kinder Gottes sind und wissen, Gott sorgt für uns, für unser Leben. In jeder Hinsicht. Für alle Bedürfnisse. Weißt du, meine Bedürfnisse und mein Leben hängt nicht an von dem, wie mein Mann aufgelegt ist, ob er gut aufgelegt ist oder nicht, oder wie meine Frau drauf ist, gut drauf oder nicht drauf ist. Ich lebe von dem, dass ich Gott alles sage. Und es war schon oft so. Hatte ich mal ein bisschen Streit mit meiner Frau. Ich bete zu Gott, rede mit ihm. Und auf einmal ist auch die Beziehung zu der Frau wieder gut. Wir müssen nicht an dem Nächsten das festmachen, sondern an Gott allein erleben. Und das erleben. Und deshalb der Gedanke, wir sind glücklich und frei, trotz Schwierigkeiten, wenn Gott für alle unsere Bedürfnisse sorgt. Ich habe mal gelesen von einem Kurhaus, da war mal in diesem Gästebuch zwei Einträge, direkt untereinander, mit der folgenden Inschrift. Ein Gast hat geschrieben: Mein armes Herz hienieden, von manchen Sturm bewegt, erlangt den wahren Frieden erst, wenn es nicht mehr schlägt. Und direkt darunter schrieb ein anderer Gast: Mein armes Herz hienieden, von manchen Sturm bewegt, erlangte wahren Frieden, seit es für Jesus schlägt. Welcher ist glücklicher? Der zweite, oder? Weil er sein Leben an Jesus festmacht. Er war der glücklichere von beiden. Der erste Mensch hat Not gehabt in seinem Leben, von manchen Sturm bewegt. Das kennen wir ja aus dem Leben. Er hat in Orten Frieden erlebt, er hat Streit erlebt, er hat Not erlebt. Und wahrscheinlich hat er gedacht, also in diesem Leben gibt es wahrscheinlich nie sturmfreie Zeiten oder so. Und nur wenn ich gestorben bin, dann bin ich erlöst. Und der zweite sagt, er hatte viel mehr. Er hat gesagt, ich kann mit Jesus durch alle Stürme des Lebens gehen. Er ist da. Er trägt mich. Er führt mich. Er hält mich. Er wollte damit zum Ausdruck bringen, das Leben kann uns an manchen Stellen enttäuschen, aber Jesus enttäuscht nie. Die Tsunamitin wurde nicht von Gott enttäuscht. Sie ging durch Schwierigkeiten hindurch. Durch Unfruchtbarkeit oder Kinderlosigkeit, durch innerliche Kämpfe, Zerrissenheit. Aber wie wunderbar hat sie Gott erlebt, wie er in ihr Leben eingegriffen hat. Wie er ihr den ersehnten Wunsch geschenkt hat. Und wenn wir im Willen Gottes für unser Leben bleiben, wird Gott für unsere Bedürfnisse Verantwortung übernehmen. Weißt du, wenn du nicht im Willen Gottes bleibst, dann musst du für alles sorgen. Und dann geht vieles schief. Aber wenn du sagst, Herr, ich wirf mich ganz auf dich, übernimmt er die Verantwortung für deine Bedürfnisse. Und dann geht es wirklich gut vorwärts. Dann sorgt er dafür. Ich möchte das mal an dem Beispiel festmachen, das Jesus mal gebraucht hat. Und zwar, Jesus sagte zu den Jüngern, verkauft man nicht zwei Spatzen um einen Cent. Und an anderer Seite heißt es, verkauft man nicht fünf Spatzen für zwei Cent. Nur, wenn man rechnet, ja, und hier gibt es schon bestimmt ein paar Leute, die gut rechnen können. Also wenn ein Spatz 2 Cent kostet, dann kann man für 4 Cent kriegt man dann, also 1 Cent kostet, dann kriegt man für 4 Cent 4 Spatzen, weil so wie so 5 Spatzen jetzt, ja. Also wenn man praktisch, das ist wie beim Angebot, man kriegt, wenn man 4 kauft, 5, also einen dazu, noch umsonst, ja, so sagen die Schwaben, umsonst einen noch dazu. Und dann sagt Gott an einer Stelle, es fällt kein Spatz ohne den Willen Gottes auf die Erde. Und ich habe mir gedacht, das ist ja interessant, was die Bibel hier sagt. Dieser Spatz, der nichts kostet, der noch so dazugegeben wurde, so, ja, um den sorgt sich Gott. Und der fällt nicht ohne das Wissen Gottes vom Haus auf die Erde. Wir müssen begreifen, dass bei Gott keine Zufälle gibt in unserem Leben, dass er alles kontrolliert in deinem Leben. Er kann das, nur musst du ihn zulassen, musst ihm dein Leben öffnen. Alle Dinge, die uns zustoßen, sind vom Vater zugeteilt und er vermag sie auch führen und fügen und leiten. Die Frage bleibt bei jedem von uns, wie wir im Alltag uns verhalten mit diesem Wissen, mit diesem Vertrauen auf Gott. ob wir uns doch aus dem Häuschen sind, wenn was passiert und uns tausend Sorgen machen und rumjammern, oder ob wir uns wirklich auf Gott werfen und ihn immer wieder suchen. Es gibt eine alte Geschichte von einem kleinen Jungen, der weinend zu seinem Großvater gelaufen kommt, einem Rabbi. Der Großvater nimmt den Kleinen auf den Schoß und versucht, ihn zu beruhigen. Da fragt er ihn: Mein Junge, was ist los? Was ist nicht in Ordnung? Und der Junge weint ganz schluchzend und sagt: Mein Spielkamerad und ich, wir wollten Verstecken spielen. Ja und? Na, er soll derjenige sein, ich sollte derjenige sein, der sich versteckt. Ja und? Ja, der Junge weint herzzerreißend. Er hat aufgehört, mich zu suchen. Und dann kam er raus und weinte, schon klar. Und dann sagte der Rabbi: Mein Junge, das ist der Grund, warum auch Gott weint, weil wir aufgehört haben, ihn zu suchen. Wir müssen immer wieder Gott suchen, auch im Alltag. Er soll wirklich die Mitte unseres Lebens sein. Und weißt du, wenn du Gott suchst und du dich aufmachst zu Gott hin, läuft er dir entgegen. Schaut mal beim verlorenen Sohn, in diesen dreckigen Klamotten. Der hat gestunken 10 Kilometer gegen den Wind. Und er läuft nach Hause und der Vater läuft ihm entgegen. Umarmt ihn und küsst ihn. So ist Gott. Wir müssen neu lernen zu denken, wie Gott ist. Dass er das Gute für unser Leben will. Dass er will, dass wir ihm ganz vertrauen. Und dann kann er uns reichlich segnen. Martin Luther hat das mal so ausgedrückt, was glücklich ist: Heiland ist der, der Glück und Heil bringt und den Menschen in aller Not, körperlicher und geistlicher, beistehen kann. Keine Frage, jeder Mensch kennt glückliche Augenblicke, aber das Glück, das Gott schenkt, wohnt in Menschen. Es ist bei ihm, es umgibt ihn. Gott geht überall mit hin, in die Einsamkeit, in die Krankheit, in die Krise, in den Tod. Nirgendwo ist ein Mensch, der Gott gefunden hat, allein. Das ist Glück. Ich finde, er hat es gut hier zusammengefasst, das, was ich in dieser Predigt rüberbringen wollte. Dass er sagen wollte, dass Glücklichsein nur dann ist, wenn Gott ein und alles in deinem Leben ist, in dir wohnt. Hast du Jesus angenommen? Ist er der Herr deines Lebens? Bist du bereit, ihm auch deine Wünsche auszuliefern und sagen: Herr, hier sind sie alle. Ich will mit dir leben, du machst das Beste für mich. Und wie wirkt sich dieses Glücklichsein aus? Nun, wir werden in seiner Gemeinde dienen. Dann bist du nicht irgendwo in der Peripherie der Gemeinde Jesu, sondern dann gehst du zum Gerhard oder zum Theo oder Alexander und sagst: Was kann ich tun? Wo kann ich mich einsetzen in der Gemeinde? Dann wirst du Gastfreundschaft üben. Dann wird es nicht so sein: Ja, wer nimmt jetzt den Gastprediger oder den Evangelisten auf oder so ein Tau ziehen? Ja, wer kann das mal? Dann sind gleich mehrere da, die sich melden und sagen: Ich bin bereit, Gastfreundschaft zu üben. Wir werden die Wünsche und Sehnsüchte dann Gott auf den Altar legen und frei werden, um Gott zu dienen. Und dann werden wir für alle Bereiche unseres Lebens fragen: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Weißt du, ich gehe manchmal in den Baumarkt. Ja? Frauen gehen in den Kleidungsladen. Ja? Ich gehe in den Baumarkt. Ne? Und ich bete immer: Herr, wenn ich was kaufen will, brauche ich das überhaupt? Zeig mir das, ja? Ich frage wirklich nach Gottes Willen. Und wenn man sagt: Du hast ja schon eine Bohrmaschine, die brauchst du nicht, ja? Dass du lernst, mit Gott zu leben im Alltag, mit allem, ja? Und seinen Willen zu erfragen. Und dann wirst du glücklich, wunschlos glücklich. Ich wünsche dir das von Herzen. Der Herr segne dich. Amen.